Jetzt also kehren wir zu dem Titusbrief zurück. Die Insel Kreta ist heute als Ferieninsel bekannt. Hier von Deutschland aus starten viele Flieger im Sommer nach Kreta, um dort auch Touristen hinzubringen. Vor viele, viele Jahrhunderte kam ein anderer auf diese Insel Kreta. Das war kein Tourist, sondern ein Missionar und er hieß Paulus. Und er hatte andere noch mit dabei, Mitarbeiter, wie zum Beispiel den Titus, den er da auch dann zurückgelassen hat auf dieser großen Insel, 250 Kilometer breit, 60, 70 Kilometer hoch, also das ist dann schon eine größere Insel. Und da gab es mehrere Städte darauf und es entstand da wirklich auch durch die Evangelisation mehrere Gemeinden. Der Herr Jesus Christus ist wirklich auf die Insel Kreta gekommen. Und jetzt also haben wir das letzte Mal auch uns angesehen, wie das Kommen Jesu diese Christen dort auch beeinflussen sollte. Sie sollte daran denken, woher sie kamen, was sie früher auch waren. Und sollte aber nicht nur daran denken, sondern jetzt sollte sie auch für die Gegenwart, für den Augenblick Dinge lernen, Dinge hören, Dinge verstehen. Und jetzt lese ich nochmal mit uns gemeinsam aus dem dritten Kapitel des Titusbriefes die ersten 8 Verse vor. Und dann können wir uns da dran machen zu sehen, was das Kommen Jesu jetzt, in dieser Zeit, wo der Paulus den Brief auch geschrieben hat, an sie bewirken sollte. Titus 3, Abvers 1, da heißt es in folgender Weise: Erinnere sie, das war das, was wir letztes Mal getan haben, also wir sind zurückgegangen in die Vergangenheit, so wie damals eben auch die Geschwister in Kreta das tun sollten. Erinnere sie, dass sie sich den Regierenden und Obrigkeiten unterordnen und gehorsam sind, zu jedem guten Werk bereit. Dass sie niemand verlästern und nicht streitsüchtig sind, sondern gütig, indem sie allen Menschen gegenüber alle Sanftmut erweisen. Denn auch wir waren einst unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mannigfachen Lüsten und Vergnügungen, lebten in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien, da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet, durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes. Das werden wir übrigens, das möchte ich hier noch kurz auch einfügen, am kommenden Sonntag dran nehmen. Da gehen wir noch mal einen Schritt zurück und gucken auf das Wesen Gottes, welches sich in seinem Kommen auf die Insel Kreta offenbart hat. Das Kommen Jesu hat das Wesen Gottes dort auch offenbart. Und das schauen wir uns am kommenden Sonntag als Weihnachtsbotschaft oder als die Botschaft dann für den 23. Dezember an. Also Vers 6 lese ich weiter. Denn er reichlich über uns ausgegossen hat, den Heiligen Geist, ist hier gemeint, durch Jesus Christus, unseren Retter, damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden. Glaubwürdig ist das Wort. Und ich will, dass du dies mit allem Nachdruck bekräftigst, damit die, welche an Gott gläubig wurden, darauf bedacht sind, eifrig gute Werke zu tun. Dies ist gut und nützlich für die Menschen. Jetzt möchte ich am Anfang noch kurz mit uns still werden und beten. Herr Jesus Christus, wir wollen dir danken, dass wir auf dein Wort hören dürfen. Wir müssen viele Dinge hören in dieser Welt. Durch die vergangenen 7 Tage hindurch haben wir vieles gehört. Aber Herr, wenn wir nun dein Wort hören, dann ist es immer wieder etwas ganz Besonderes. Dein Wort ist die Wahrheit. Es ist nicht verdreht. Es ist nicht irgendwo, ja, unlauter. Es ist rein. Es ist wertvoller als Gold und Silber und Edelsteine. Und wir dürfen es einfach hören. Du redest mit uns. Du rufst uns. Du unterweist uns. Wir wollen dir dafür danken, wir wollen das nie als selbstverständlich erachten, dass wir dein Wort haben, sondern wir wollen es immer wieder mit großer Freude auch hören, mit großer Dankbarkeit hören. Denn Herr, wenn wir es nicht hätten, dann würden wir in der Finsternis leben und es gäbe keine Hoffnung für uns. Danke, dass du es uns gebracht hast und auch heute mit uns reden möchtest und durch dein Wort und durch deinen Geist uns auch segnen, anleiten möchtest, führen möchtest, verändern möchtest, retten möchtest. Lass es geschehen, Herr. Wir brauchen diese deine Rettung. Wir brauchen sie heute. Wir bitten dich um deine Hilfe. Wir bitten dich um deinen Beistand. Und wir danken dir aber auch dafür, dass du ihn uns geben willst, dass du gerade aus diesem Grund gekommen bist, weil du gesehen hast, dass wir verloren sind und deine Rettung brauchen. Hab Dank, Herr Jesus Christus, hab Dank, unser himmlischer Vater. Amen. Was möchte denn der Herr Jesus Christus mit seinem Kommen für die Christen auf Kreta jetzt bewirken? In diesem Augenblick, wo sie diesen Brief bekommen haben, der Titus, der hat ihn vorgelesen und auch weitergegeben und sie haben es gehört. Und in diesem Titusbrief stehen Dinge drin, die kommen ganz häufig vor. Und dazu gehört zum Beispiel, dass die Christen auf Kreta eifrig sein solle in guten Werken. Wir haben heute in der Textlesung Titus 3, 1 bis 8 zweimal davon gehört, in Vers 1 und in Vers 8. Eifrig gute Werke zu tun, Vers 8. Sie sollen bereit sein für gute Werke. Das ist also eine Angelegenheit, dass sie christliche Werke tun sollen. Bevor sie das aber tun können, müssen sie erst einmal ein christliches Wesen haben. Das ist hier auch erwähnt und wird hier auch dargestellt. In Kapitel 3 habe ich es euch vorgelesen, dass sie als Menschen dort dargestellt werden, die eben nicht mehr andere verlästern oder streitsüchtig sind, sondern gütig und sanftmütig. Das christliche Wesen ist etwas, was nun dem Paulus in diesem Titusbrief ein großes Anliegen ist. In Titus 2, 11 und 12 steht es auch, denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen, die sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Das christliche Wesen, die christlichen Werke und die christliche Gemeinschaft, die ist für die Gegenwart dort auf dieser Insel Kreta ein ganz großes Anliegen. Ich habe letztes Mal erzählt, dass die Menschen auf Kreta ganz besondere Menschen waren. Und ihr eigener Prophet hat über sie gesagt, die Kreter sind von jeher Lügner, böse Tiere, faule Bäuche. Nun sind sie durch Gottes Gnade neue Menschen geworden. Und sie sollen nicht nur nun auch ihr christliches Wesen, welches sie in der Wiedergeburt auch in der Anlage erhalten haben, zeigen durch christliche Werke, sondern sie sollen auch eine christliche Gemeinschaft habe. In Kapitel 2 werden die alten Männer, die alten Frauen, die jungen Frauen und die jungen Männer angesprochen und die Knechte angesprochen. Und es wird ihnen erklärt, wie diese christliche Gemeinschaft aussehen soll. Im ersten Kapitel wird für die Gemeinde nun auch einiges an Anweisungen gegeben, wie sie sich ordnen solle, wie sie Älteste einsetzen solle und was diese Älteste für Aufgabe habe. Christliche Gemeinschaft. Diese drei Dinge, die wollen wir heute Morgen miteinander betrachten. Und wir wollen uns dabei diese Frage stellen, was für uns denn da auch nun dran ist. Fangen wir mit dem allerersten an. Da, wo es fängt ja von innen an und geht dann nach außen. Das heißt, zuallererst einmal ist in meinem eigenen Herzen durch meine Wiedergeburt, durch die Errettung, die ich erfahren habe, etwas geschehen an Veränderung. Ich bin ein neuer Mensch und dieses Neue in meinem eigenen Leben, dies soll nun eben auch zum Vorschein kommen. Ich möchte euch das nochmal vorlesen, wie es da auch steht in dem dritten Kapitel, Vers 1 und 2. Da heißt es, erinnere sie, dass sie sich den Regierenden und Obrigkeiten unterordnen und gehorsam sind, zu jedem guten Werk bereit, dass sie niemand verlästern, nicht streitsüchtig sind, sondern gütig, indem sie allen Menschen gegenüber alle Sanftmut erweisen. Und dann kommt die Begründung, warum darf das denn erwartet werden? Vers 4, da kommt die Begründung nicht gleich in Vers 3. In Vers 3 ist nochmal der Rückblick auf ihr altes Leben. Und es wird gesagt, sie waren einst unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mannigfachen Lüsten und Vergnügungen, lebten in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Aber jetzt hat sich etwas verändert in ihrem Innern, in ihrem Herzen. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes unseres Retters erschien, da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat. Sie sind errettet worden, sie sind erneuert worden, sie sind gereinigt worden. Weil sie errettet wurden, weil sie erneuert wurden, weil sie gereinigt wurden. Aus diesem Grund darf jetzt auch der Paulus dieses christliche Wesen erwarten. Das ist auch in Kapitel 2, dann in den Verse 11 und 12, genau der gleiche Gedanke gegangen. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Weil wir die Gnade Gottes erfahren haben, weil wir durch den Heiligen Geist erneuert worden sind, weil wir gebadet, gereinigt wurden und neue Menschen nun auch wirklich sein dürfen, aus diesem Grund, weil wir eben errettet wurden, dürfen wir auch neue Menschen in unserem Wesen sein. Aber es ist ganz wichtig, es zu verstehen, woher es kommt. Man kann es nicht aus sich erzeugen, indem dass man sich anstrengt und sagt, jetzt werde ich ein guter Mensch. Wir können nicht aus uns heraus gute Menschen werden, sondern es ist ein Werk des Heiligen Geistes. Es ist Errettung, es ist wirklich die Anwendung und das tut der Heilige Geist dann auch, wenn er uns errettet. Er wendet an, was Jesus Christus für uns am Kreuz auf Golgatha in seinem Opfer vollbracht hat. Er besprengt uns, wie der Petrus es mal sagt, mit dem Blut Jesu Christi. Er versöhnt uns, also mit dem himmlischen Vater lässt die Versöhnung, die am Kreuz geschehen ist, in diesem Augenblick unserer Errettung dann auch in unserem Leben Wirklichkeit werden. Und der Friede Gottes kehrt ein und die Liebe Gottes wird ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Wir werden zu neuen Menschen in Jesus Christus. Das Alte ist vergangen. Und das ist etwas, wo wir für unsere Gegenwart dann auch immer wieder wissen müssen. Wir haben nun eine andere Gesinnung. Wir haben ein anderes Wesen als die Menschen dieser Welt. Und aus diesem Grund dürfen wir uns darüber auch Gedanken machen, dass wir sagen, wir wollen nun für unsere Gegenwart, für unser Leben dieses christliche Wesen, diese Gesinnung Jesu Christi auch zeigen. Ein Bibelvers, den ihr alle ganz gut kennt und auch schon öfters gehört habt, der bringt es ja auch zum Ausdruck in Philipper 2, Vers 5. Da heißt es, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Die Gesinnung Jesu Christi. Manch einer, der liest diesen Vers und kennt ihn auch und weiß auch, dass er da steht. Und ja, er kann sogar ihn vielleicht auswendig aufsagen. Aber wie oft haben wir schon darüber nachgedacht, was denn die Gesinnung Jesu Christi war? Denn wenn ich so gesinnt sein soll wie der Herr Jesus Christus, dann muss ich doch wissen, wie der Herr Jesus Christus gesinnt war, also wie seine Gesinnung war. Ich muss wirklich auf seiner Spur dann gehen und muss in der Evangelie dann mir immer wieder Gedanken machen, was hieß es eigentlich, dass er die Herrlichkeit des Vaters verlassen hat und Mensch geworden ist, in die Finsternis hinabgestiegen ist. Soll ich diese Gesinnung haben? Das ist jetzt, was wir heute im Weihnachtsmarkt, wenn wir rausgehen, genau praktizieren. Wir könnten heute Mittag gemütlich auch uns hinsetzen, Kaffee trinken, irgendwo einfach schöne Zeit verbringen. Warum hinuntersteigen in diese Finsternis und diese Menschen nun auch ansprechen, die doch nur daran denken, Glühwein zu trinken und eine Wurst zu essen, die doch absolut gar kein Interesse an Gott haben. Aber die Gesinnung Jesu Christi war es, genau dies zu tun. Auf diese Erde zu kommen und nun auch diese Menschen zu besuchen. Menschen, die Galiläer, die im Norden ja lebten, die so raubeinig waren, so ist es zumindest beschrieben, sodass die im Süden ganz verächtlich über sie auch redeten. Aber dort hatte Herr Jesus sein Hauptquartier in Kapernaum aufgeschlagen. Und nun im Titusbrief werde sie ganz konkret konfrontiert mit Dingen, die zum christlichen Wesen gehören. Niemand verlästern, also nicht böse reden. Das christliche Wesen ist eines, was nicht böse redet. Und in dem Augenblick, wenn ich das jetzt sage, dann ist das für mich auch etwas, wo ich genau weiß, und ihr wisst es auch für euch, das machen wir doch immer wieder. Manchmal kommt es nicht bis zur Zunge, aber im Herzen sind dann böse Gedanken. Manchmal kommt es aber auch bis zur Zunge und dann ist auch durchaus möglich, böse zu reden. Das trifft also auch uns, das trifft mich und das trifft euch. Und es muss uns treffen, das ist wirklich das Entscheidende. Also Weihnachten zu feiern, ist nicht nur an einem Adventskranz zu sitzen und 4 Kerzen angezündet zu haben und etwas Schönes essen, sondern Weihnachten zu feiern, das heißt also, Herr Jesus, du bist in mein Leben gekommen und nun ist das böse Rede für mich etwas, was nicht mehr zu mir gehören soll. Und wenn mir es auf der Zunge liegt und wenn ich es im Herzen auch verspüre und wenn ich dann eben anfange zu lästern oder, ne, wir kennen das ja alle, dass wir dann aber uns sagen, das gehört nicht zu meiner neuen Natur, zu meinem neuen Wesen, was ich durch den Herrn Jesus Christus erhalten habe. Wenn wir durch die Woche gehe oder auch jetzt am Sonntag, dann ist es ja gar nicht so leicht in dieser Welt, die so viel Böse redet, Gutes zu reden. Aber das ist unser Auftrag. Denn wenn es hier heißt nicht böse zu reden, niemand zu verlästern. Dann ist ja damit gemeint, Gutes zu reden. Was ist eigentlich das Gute? Was ist das Angenehme? Was ist das Geläuterte? Was ist das, was ich und was meine Familie, was die Menschen an meinem Arbeitsplatz brauchen? Es ist nicht das, was ich selber mitbringe aus der Welt. Das soll ich nicht mitbringen, das bringe ich ja alle mit. Das ist nicht mein Auftrag. Das machen alle, die in dieser Welt leben, die bringen alle diese Dinge mit, die wir dann immer auch hören, die wir also hören in den Nachrichten, in den Medien, die wir dann hören als naja, manchmal Verschwörungstheorie, manchmal was weiß ich was auch immer. Aber das ist nicht das, was wir als Kinder Gottes auch mitbringen sollen. Was bringen wir mit? Was tragen wir bei für die Gemeinschaft untereinander? Da fängt es ja an. Mann und Frau, Familie, Eltern und Kinder. Wie reden wir? Reden wir in einer guten Weise miteinander? So, dass wir uns gegenseitig auferbauen, dass wir uns gegenseitig zu Jesus Christus immer wieder hinführen. Das ist ja das, was das Allerbeste ist, dass wir immer wieder auch ihn uns vor Augen stellen und uns gegenseitig ermutigen, zu ihm zu kommen und ihm zu vertrauen, seiner Gnade, seiner Errettung. Das kriegen wir in der Welt nicht zu hören. Das kommt nur von Gott, von dem Wort Gottes, vom Heiligen Geist, von dem Werk Jesu Christi, von seiner Errettung. Von daher kommt es. Da ist dann immer wieder auch diese innere Motivation, die durch den Heiligen Geist auch erzeugt wird, dass er uns erinnert daran, bitte rede in einer guten Weise. Nicht verlästern, nicht böse. Und dann steht hier ja auch, dass wir nicht streitsüchtig sein solle. Diese Welt streitet sich. Es ist ja heute ganz arg beliebt, Diskussionen im Fernseher zu führen. Wenn man einen Fernseher hat und ihn einschaltet, dann kann man manchmal von Kanal zu Kanal gehen und überall sind Diskussionen. Überall wird sich gestritten. Das ist nicht unsere Aufgabe. Wenngleich die Welt es gerne macht, und wenngleich das heute fast wie ein Volkssport ist, sich zu streiten. Und die Kinder in der Schule es von den Lehrern beigebracht bekommen, dass sie Streitkultur entwickeln sollen. Aber die Gesinnung Jesu war nicht eine Streitkultur, sondern er ist der Friedensbote gewesen. Fried, fertig. Sanft, mütig. Gütig, geduldig, ertragend. Wenn er angefangen hätte zu streiten als Richter, er hätte ja sofort alle in Grund und Boden auch verurteilen können. Und er hätte viel bessere Argumente gehabt als alle anderen. Aber ihm ging es nicht darum zu streiten, streitsüchtig zu sein. Mhm. Ihm ging es darum, Friede zu bringen, friedfertig zu sein. Es ist wichtig, dass ich mich immer wieder daran erinnere, wie mein Wesen sein soll, wie Jesus Christus in meinem eigenen Herzen auch nun ein Werk begonnen hat und wie er es weiter fortführen soll. Hier erinnert er mich daran und sagt mir, bitte sei nicht streitsüchtig. Wenn du merkst in einem Gespräch, in einer Diskussion, in einer Debatte, dass andere streiten wollen, lass es. Sondern versuch eher, Friede zu stiften. Selig sind die Friedenstifter, sagt der Herr Jesus in der Bergpredigt. Die sind wirklich glücklich. Während die streiten, nie richtig Friede haben können. Weil sie ja dauernd im Streit leben. Sie streiten mit jedem und sie können gar mit niemandem richtig im Frieden leben. Es ist für sie unmöglich. Sie finden immer etwas, was sie also vielleicht auszusetzen habe oder anders denke oder anders meine oder besser wisse. Und dann ist das also ganz schwierig, streitsüchtig. Also das gehört nicht zu einem christlichen Wesen dazu, sondern wir sollen gegenüber allen Menschen alle Sanftmut erweisen. Zweimal steht hier in Kapitel 3, Vers 2 dieses Wort alle, indem sie allen Menschen gegenüber alle Sanftmut erweisen. Die Menschen in Kreta waren von ihrer alten Natur her ganz besonders streitsüchtig. Aber nun darf der Herr erwarten, der sie errettet hat, dass sie nun den Menschen gegenüber, allen gegenüber, alle Sanftmut auch erweise. Mir bleibt da die Luft weg, wenn ich das also lese, denn hier steht allen Menschen. Es gibt Menschen gegenüber, denen man also ganz leicht oder einfach auch sanftmütig sein kann, weil sie von sich aus auch nicht viel Anlass geben, dass man mit ihnen sich streitet oder dass es Probleme mit ihnen gibt. Aber es gibt Menschen, die sind ganz anders. Sei es durch ihr Verhalten, durch ihre Rede, sei es durch dem, wie sie sich kleiden, wie sie sich geben, ganz egal. Aber sie sind so anders, dass ich ihnen gegenüber eigentlich fast es als unmöglich erachte. Mit solchen Menschen kann man nicht zurechtkommen. Wisst ihr, dass es das mit gewaltigste Zeugnis ist für Kinder Gottes, dass sie mit allen Menschen zurechtkommen können? Allen Menschen gegenüber alle Sanftmut erweisen können? Da bin ich jetzt bei einer Sache, die ich hier ganz dick unterstreichen möchte. Denn es ist ja nicht nur unsere Verantwortung, ein christliches Wesen zu haben, sondern es ist unser Vorrecht. Es ist ein Geschenk. Das hat niemand in dieser Welt. Das ist etwas, was nur durch Gott in seiner Errettung, wenn er uns neu macht, möglich ist. Das ist ein Vorrecht, was also kein anderer in dieser Welt bieten kann. Niemand ist in der Lage, dies zu tun. Niemand. Wir haben somit etwas erhalten in unserer Errettung, was einmalig ist, was eine ganz außergewöhnliche Qualität hat. Dieses christliche, von Jesus Christus und seinem Geist geprägte Wesen. Und ich möchte, dass ihr es als etwas mitnimmt, wo ihr dankbar dafür seid, wo ihr sagt, Herr Jesus, es ist so schön, durch dich ein neuer Mensch zu sein. Es ist so einzigartig, dass ich auch in dem, wie du mich jetzt nun auch errettet hast, in dieser Welt leben darf und es allen Menschen zeigen kann, was Jesus Christus aus mir gemacht hat, wie er mich verändert hat. Können wir das so sehen? Können wir uns daran erfreuen, an dem Werk Jesu Christi in unserer Errettung, dass er uns ein neues Wesen gegeben hat und dass wir jetzt also dankbar sind und sagen, wir dürfen dieses neue Wesen anderen zeigen. Wir dürfen ihnen zeigen, dass wir vergeben können. Ich könnte ja jetzt die ganzen Dinge, die im Neuen Testament auch erklärt werden, euch aufzählen, denn hier ist ja nur Auswahl gegeben. Und könnte sagen, das ist das christliche Wesen, was wir in unserer Wiedergeburt auch geschenkt bekommen haben. Kapitel 2, da ist das ja auch nun berichtet, besonders gerecht, gottesfürchtig zu leben. Wer kann das? Wer kann vernünftig sein in dieser Welt ohne Jesus Christus? Die Menschen in dieser Welt ohne Jesus Christus können das nicht, weil sie eben durch die Sünde verblendet sind. Ihr Herz ist verfinstert. Sie denken nicht an das Reich Gottes. Also so ein Gebet, auch wenn sie es nachbeten, Vater unser, was ja immer gemacht wird bei Beerdigungen oder auch Hochzeit oder so, sie denken gar nicht an das Reich Gottes, es hat für sie ja gar keine Bedeutung. In ihrem Sinn sind sie nicht vernünftig. Sie sind auch nicht gottesfürchtig, sie können nicht Gott erkennen, wahrnehmen, sie können ihn von daher auch gar nicht respektieren. Für sie ist Gott nicht wirkliche Realität. Aber wir als Kinder Gottes dürfen es. Wir dürfen vernünftig sein, wir dürfen gottesfürchtig sein, wir dürfen gerecht sein. Habt ihr schon mal dafür dem Herrn Jesus gedankt und ihm gesagt, Herr Jesus, du hast meinen Sinn erneuert, du hast mich gerechtfertigt, sodass ich nun auch ganz anders denken kann und du hast mir eine Gottesfurcht ins Herz gelegt, dass ich dich respektiere. Du bist für mich jetzt jemand, nicht irgendwo wie ein anderer Mensch, sondern wirklich jemand, der so erhaben und heilig ist, dass ich vor dir in meinem Innern, in meinem Herzen erzittern kann. Das kann die Welt auch nicht. Es ist ganz erstaunlich, manchmal, wenn man so das auch wahrnimmt, wie Menschen in der Gegenwart Gottes, und da sind sie ja eigentlich ständig, im Haus Gottes aber ganz besonders, wie Menschen in der Gegenwart Gottes sich verhalten können. Wenn jemand Jesus Christus nicht kennt, dann ist er nicht in der Lage, gottesfürchtig zu sein. Er hat keinen Respekt vor Gott. Er verhält sich im Hause Gottes wie zu Hause, wenn er im Wohnzimmer auf der Couch sitzt, liegt oder wie auch immer. Er hat keine Gottesfurcht. Aber wir dürfen es haben. Ist es nicht ein Geschenk, dass wir, wenn wir essen, auch danken können? Ob wir es jetzt nun öffentlich sichtbar machen oder im Herzen, das wie ein jeder sich geführt sieht. Aber dass wir es tun können, dass wir solche Leute sind, die das tun können, während die Welt ihr Essen zu sich nimmt, als würde das von nirgendwo komme und nirgendwo hätte dafür gesorgt, dass sie es essen könne. Das ist diese schöne Geschichte von dem Wilhelm Busch, wo er sagt, im Reisedienst, wo er in einem Zug saß und nun Speisewagen da auch war und es kam das Essen. Und er sagte, er saß da und beobachtete. Und eine Asiatin, eine Ausländerin war es, die ihren Haupt beugte. Nicht laut, aber sie beugte ihr Haupt und es war zu sehr, sie dankte Gott für das Essen. Und er sagte, ja, das hat ihn also gefreut, dass da jemand ist, der noch das wahrnimmt und sieht und darüber dankbar ist. Es ist etwas Schönes, ein christliches Wesen zu haben. Und das ist etwas, wo den anderen gut tut, wenngleich sie ja Jesus Christus ablehnen und auch auf der Flucht vor ihm sind, so ist es trotzdem so, wenn jemand als Friedensstifter in eine Gruppe von Streithähnen kommt, ist das ein großes Segen für diese Gruppe. Wenn jemand mit der Liebe Gottes ausgerüstet in eine Gemeinschaft tritt, dann ist das also etwas ganz Schönes für diese Gemeinschaft, diese Liebe zu erfahren. Wenn jemand vergeben kann, ist das etwas, wo wirklich außergewöhnlich ist und die andere sich fragen, wie kann der vergeben? Ich kenne das doch nur, dass immer nachgetragen wird, immer nachgestochert wird. Wenn jemand ohne irgendeine Bedingung einen anderen annehmen kann, der sich vielleicht sogar verschuldet hat, dann ist das so außergewöhnlich, dass die Menschen sagen, wie kann der das denn tun? Der muss sich doch erst mal bewähren, der muss doch erst mal zeigen, dass er das verdient hat. Wenn der Herr Jesus uns gegenüber so sich verhalten hätte, würde wir ja nicht auch errettet werden können, sondern wir wären nie in der Lage, uns so zu verhalten, dass wir einen Verdienst vor ihm haben könnten. Das christliche Wesen, darauf kommt es dem Paulus im Titusbrief an und es erklärt er den Christen auf Kreta, das Kommen Jesu hat euch zu neue Menschen gemacht und nun ist es für euch wichtig, dass ihr dieses christliche Wesen zeigt. Und bevor wir zu den Werken kommen, ist das eben das, was zuallererst einmal im Herzen überlegt werden will. Bevor ich überlege, was ich tue, muss ich einmal überlegen, wer bin ich überhaupt und wie verhalte ich mich? Das müssen wir auch. Wir müssen uns darüber Rechenschaft geben. Wie verhalte ich mich überhaupt, dass ich etwas so Christliches sagen kann? Das weiß ich, aber ist denn die Sprache meines Herzens auch eine christliche, dass von dem, wie ich nun eben auch mich verhalte, das andere sehr gönne, der gehört zu Jesus. Das wäre etwas, wo unser Anliege sein sollte, wo den Christen auf Kreta ein Anliege sein sollte, wo sie ihre Verantwortung wahrnehmen sollte, aber auch, wo sie sich darüber freuen könnte und sagen konnte, Mensch, ich muss hier gar nicht mehr so wie früher das machen. Ich kann es heute ganz anders machen. Aber gehen wir zu dem, was dann auch danach kommt, neben dem christlichen Wesen. Da möchte ich vielleicht einen Vers noch aufschlagen dazu. Der ist mir da auch ganz wichtig. Im Jesaja 33 habe ich den nämlich heute gelesen, zum Abschluss, was das christliche Wesen betrifft. Darf ich euch den mal gerade noch vorlesen? Da heißt es auch so wunderschön als eine Verheißung für das Volk Gottes, Jesaja 33, Vers 6, und du wirst sichere Zeiten haben, eine Fülle von Heil, Weisheit und Erkenntnis. Die Furcht des Herrn, die wird Zions Schatz sein. Das sind christliche Worte. Und es ist nun wirklich auch so, dass hier etwas gesagt wird, was ganz wertvoll ist. Dass eine Gemeinschaft von Christen hier dann auch angesprochen ist, die einmal entdecken wird, die Furcht des Herrn ist unser Schatz. Dass wir Gott nun Ehre anbeten und respektieren können, wie es sich gebührt. Wir müssen das heute uns in Erinnerung rufen, weil es in der Gemeinde Jesu mehr und mehr verloren geht. Die Welt hält immer mehr Einzug in die Gemeinde Jesu. Und es ist eben heute so, dass viele denken, ein Schatz ist es, wenn wir das noch hinzutun und das hinzutun und dann irgendwie die Leute anziehen können, die draußen in dieser Welt auch leben. Wenn wir das machen, dann können wir sie anziehen. Wir können dadurch auch attraktiv sein. Aber die wahre Gemeinde, die nun wirklich auch den Herrn Jesus kennengelernt hat und wiedergeboren ist, weiß, dass ihr Schatz die Gottesfurcht ist. Das ist ihr Schatz, dass sie diesen Herrn kennen und weil sie ihn kennen, wissen sie, dass er heilig ist und dass sie vor ihm, wenn sie ihm begegnen, in der rechten Einstellung sich auch verhalten müssen. Das ist ein christliches Wesen und es ist wichtig, dass wir uns heute daran erinnern. Die Menschen auf Kreta damals, die haben damit sicher ihre Mühe und ihre Kämpfe gehabt. Nun, wenn ich jetzt so einen Schritt weitergehe, und der zweite Punkt kann ich nicht so intensiv machen wie der erste Punkt, aber ich möchte trotzdem in uns aufs Herz legen, nämlich die christlichen Werke. Wenn ich da dran gehe, dann sehe ich, wie die Christen auf Kreta nun ermutigt werden. Das Kommen Jesu, so können wir es auf den Punkt bringen, sagte Paulus, muss in eurem Leben gute Werke nach sich ziehe. Und er sagt es einmal in einer Art und Weise, dass es also schon richtig angriffig ist. Da heißt es in Kapitel 1, ich lese euch das mal vor, Kapitel 1, Verse 15 und 16, den Reinen ist alles rein, den Befleckten aber und Ungläubigen ist nichts rein, sondern sowohl ihre Gesinnung als auch ihr Gewissen sind befleckt. Und dann steht ja Vers 16, sie geben vor, Gott zu kennen, aber mit den Werken verleugnen sie ihn, da sie verabscheuungswürdig und ungehorsam und zu jedem guten Werk untüchtig sind. Und damit erklärt der Paulus, wenn ihr nun wiedergeboren seid, seid ihr Menschen, denen gute Werke ein Anliegen sind. Das ist der Unterschied zu dem Namenschristen, so sagen wir es heute, nicht, wenn wir jemand antreffen und sagt, ich bin auch katholisch, ich bin evangelisch, dann sagen wir ja, wir wissen, er bezieht sich jetzt auf seine Zugehörigkeit zur Kirche und er denkt, dass er durch seine Taufe ein Christ geworden ist. Und er gehört gar nicht mehr dazu, er braucht keine guten Werke, er braucht kein christliches Wesen. Er ist durch seine Taufe ein Christ geworden, so versteht er das. Und dann sagen wir ja, wir ordnen das richtig ein, wir wissen, wir haben hier einen Namenschristen vor uns. Und so macht es der Paulus auch. Er sagt also, da gibt es Leute, die gäbe vor, Gott zu kennen, aber mit ihren Werken verleugnen sie ihn. Das heißt, unser Leben gibt einen Ausdruck von unserem Sein. Unser Verhalten, unsere Werke zeigen ganz genau, wo wir hingehören. Ein Christ hat ein Anliegen für das Werk Jesu Christi, während ein Weltmensch ein Anliegen für die Werke dieser Welt hat. Das erklärt sich von der Zugehörigkeit her. Immer da, wo man hingehört, für die Gruppe arbeitet man. Wenn ich jetzt ein Fan bin von also einem Fußballverein, ne, dann bin ich für diese Fußballmannschaft und ich freue mich an ihr und an ihrem Spiel und an ihren Ergebnissen. Für was bist du ein Fan? Was treibt dich im eigenen Herzen an? Was sind deine guten Werke? Sie gehören dazu. Sie sind nicht von dem christlichen Wesen zu trennen. Ein christliches Wesen produziert christliche Werke. Das Werk Jesu Christi im eigenen Herzen produziert ein christliches Werk nach außen hin. Als ich den Herrn Jesus Christus kennengelernt habe, war es mir ein Anliegen, dass meine Freunde, die bis zum heutigen Tag den Herrn Jesus noch nicht kennen, aber dass meine alten Freunde von Jesus Christus hören. Und sie haben mich damals verlassen. Oder sagen wir es mal mit anderen Worten, sie haben mich als irre angesehen, als ein Sektierer. Menschen, die ich damals auch über 10 Jahre kannte. Wir waren eine Clique von Freunden, die eng miteinander verbunden waren. Die allerbesten Freunde. Wir haben unwahrscheinlich viel miteinander erlebt. Aber als Jesus Christus in mein Leben kam, haben sie sich von mir getrennt. Sie haben mich damals besucht, als ich da also in Gemeinschaft mit anderen Christen war. Und es war ihnen so fremd, dass sie nichts davon wissen wollten. Aber für mich war das klar und auch später dann in meinem Lehrberuf, wo ich Bäcker gelernt habe, dass ich dort auch mein Glaube bezeugen möchte. Und es war ein ganz liebenswürdiger Lehrer, den ich hatte, aus der katholischen Kirche. Und das war ganz schwierig, denn das war auch so von seiner Seite, was ich machte. Ich habe dann auch vorm Essen gebetet und das war nicht etwas, was er dann auch so praktizierte. Und es war so ein Angriff auf ihn. Was, du willst fromm sein? Du willst also so quasi, nicht? Das war ein Angriff für ihn, dass ich sowas mache. Aber es war mir ein Anliegen und es ist wichtig, dass es uns ein Anliegen ist, dass wir das sagen, wir wollen gute Werke tun. Ich will jetzt nicht mich da irgend als jemand darstellen. Ich bin bis heute jemand, der eher von dem Denken, von der Theorie her eigentlich auch seine Stärke hat, als dass ich pragmatisch jemand bin, der viele gute Werke tut, also schon gar nicht handwerklich und auch andere Sachen hatte. Deswegen will ich das nicht so sehr in den Vordergrund stellen, aber trotzdem, das ist etwas, was der Herr mir nach wie vor aufs Herz legt, wo er auch mir meinen Mangel aufzeigt, wo er mir sagt, Andreas, du kannst nicht ein guter Christ sein, wenn du auch nicht gute Werke tust. Du musst gute Werke tun, das gehört dazu. Dinge, wo mir jetzt persönlich nicht so liegen. Es gibt eine Menge Dinge, die mir nicht liegen. Und da kann ich mich natürlich auch ganz besonders davor drücken, wie ihr das wahrscheinlich auch von eurer Seite manchmal könnt. Gute Werke. Das gilt es zu lernen. Das wird einmal auch wirklich berichtet. Im Titus 3, Vers 14 heißt es, die unseren sollen aber auch lernen, zur Behebung der dringenden Nöte eifrig gute Werke zu tun. Und da ist ein Wort verwendet, was das Wort Schüler, Jünger sein, auch beinhaltet. Etwas lernen. Wie kann ich das lernen? Ich kann es von der Bibel her lernen. Gott erklärt mir, was gute Werke sind. Dann kann ich es aber auch lernen, dadurch, dass ich vielleicht andere Christen, die den Herrn Jesus liebgewonnen habe, dass ich mit ihnen Gemeinschaft habe. Gute Werke zu lernen. Mir kann eigentlich viel leichter, ich will es mal so sagen, in dieser Welt schlechte Werke lernen. Das ist viel einfacher. Es ist gar nicht so einfach, Menschen zu finden, von denen ich gute Werke kennenlernen kann. Da muss ich schon wieder einen Gedanken machen. Wer kann mir helfen, ein Leben mit Jesus zu führen, welches gute Werke auch zeigt? Das ist nicht dumm, sich solche Überlegungen zu machen. Wer kann mir helfen? Wo kann ich es lernen? Wie kann ich es einüben? Gerade als junger Mensch, als junger Christ. Dass man sagt, ich möchte das lernen. Ich muss es lernen. Ich muss darin wachsen. Ich brauche darin Anleitung. Ich kann das nicht von mir aus selbst, sondern ich brauche Anleitung. Das ist wichtig. Wir brauchen wirklich diese Anleitung. Auch der ältere Christ braucht immer wieder Anleitung. Deswegen braucht er das Wort Gottes, weil es Anleitung gibt im Hinblick auf gute Werke. Lerne. Und dann darin eifrig zu sein, heißt es in Vers 8, Kapitel 3, dass sie darauf bedacht sind, eifrig gute Werke zu tun. Was ist Eifer? Zelotes steht da im Griechischen. Der Zelotes war der Eiferer, der, also manche würden sagen, übers Ziel hinausgeschossen hat. Das ist dieser, heute würde man vielleicht sagen, negativ jetzt also so ein bisschen unterlegt, der im Fußballstadion dann diese Pyro-Attacke macht, also dieser, der übers Ziel hinausschießt, so würde man heute negativ das auch dann formulieren. Aber es ist positiv hier gemeint als etwas, wo jemand wirklich eifrig ist, wo er sagt, da möchte ich unbedingt mit dabei sein. Wenn ich etwas erfahre, dass etwas gemacht wird für den Herrn Jesus und ich kann mit dabei sein, dann möchte ich unbedingt mit dabei sein. Eifrig. Das ist etwas, wo gerade Paulus hier in Kreta ganz besonders erwähnen muss, weil es ja vorher auch erklärt wird, Kapitel 1, es sind böse Tiere, faule Bäuche. Wir haben bei uns als kleine Gemeinde nicht viele Dinge, was wir in dem Sinn anbieten. Aber es gibt manche Dinge, im Sommer ein Zeltlager, Krankenhaussinge, Büchertisch. Es gibt Dinge, wo ein Junge kriegt, wo auch, wenn jemand überhaupt so ein bisschen Anliegen hat, wo er sagt, da möchte ich unbedingt mit dabei sein. Versteht ihr? Das ist gemeint. Und das ist dann etwas Praktisches. Das ist dann wirklich ein gutes Werk. Das ist etwas, wo ich zeige, ich gehöre zu Jesus. Und es reicht mir nicht aus, nur im Herzen irgendwie so ein bisschen Theologie zu haben, sondern meine Theologie führt mich zu einem eifrigen Leben für Jesus Christus. Da möchte ich mit dabei sein. Gute Werke. Nun, ich weiß, dass wir von der Wohnorte so weit verstreut auch leben und wohnen, dass das gar nicht immer so einfach ist. Aber jeder von euch kann da, wo er wohnt und wo er lebt, eifrig in gute Werke sein, sodass ihr einen Spitzname bekommt, der euch vielleicht gar nicht so gefällt. Paulus sagt, er ist ein Narr geworden in dieser Welt. Wisst ihr, dass heute ganz arg viele, die den Herrn Jesus lieb haben und eifrige und gute Werke sind, genauso auch von der Welt angesehen werden? Das sind doch Narren. Aber dazu möchte ich gehören, zu diesem Abschaum, von dem der Paulus redet, von diesem Auskehricht. Ne? So hat er sich empfunden in dieser Welt. Er sagt, dadurch, dass ich für den Herrn Jesus Christus lebe, werde ich zum Abschaum für andere, zum Auskehricht, zu einem Narr. Aber da möchte ich sein, ich möchte nirgendwo anders sein. Ich möchte mich zu meinem Herrn bekennen. Das ist wichtig für uns auch. Sind wir bereit dazu? Ich habe in dieser Woche gelesen, dass manche, die damals zum Glaube gekommen sind, um der Ehre bei den Menschen willen, das den Pharisäer und Schriftgelehrter nicht gesagt haben, damit sie eben nicht irgendwo ausgestoßen werden. Und dann heißt es als Kommentar, denn die Ehre bei den Menschen war ihnen wichtiger als die Ehre bei Gott. Wisst ihr, das ist heute auch etwas, was durchaus uns angreifen kann, dass wir sagen, Moment mal, ich will doch nicht also wie ein Ausgestoßener sein. Mir ist das ganz wichtig, dass ich in meinem Arbeitsplatz anerkannt werde. Ich will nicht als ein Verrückter gelten, als ein Sektierer, als ein Abschaum. Aber der Herr Jesus Christus wurde aus diesem Grund gekreuzigt, weil die Menschen ihn ablehnten, weil sie mit dem, was er sagte, nichts anfangen konnten. Und dann haben sie gerufen, kreuziget ihn, kreuziget ihn. Kann ich dann ein Freund der Welt sein? Gute Werke. Eifrig zu sein, gute Werke zu tun. Und eine gute Gemeinschaft. Ich muss zum Schluss kommen. Eine christliche Gemeinschaft. Was ist eine christliche Gemeinschaft? Wissen wir, was eine christliche Gemeinschaft ist? Wir haben die Ansprache hier von Paulus an die alten Männer. Sie sollen nüchtern sein, ehrbar, besonnen, im Glaube, in der Liebe, in der Geduld. Die alte Frau gleicherweise soll sich so verhalten, wie es Heiligen geziemt, dass sie nicht verleumderisch sein sollen, nicht vielem Weingenuss ergeben, sondern solche, die das Gute lehren. Dann die junge Frau, sie solle sie anleiten. Die ältere Frau solle die junge Frau anleiten. Steht hier. Das ist was ganz Praktisches. Es ist bis zum heutigen Tag wirklich genau das, was wir tun sollen. Nicht nur die ältere Frau, die jüngere Frau, sondern die älteren Männer, die jüngeren Männer. Das ist unser Auftrag. Das gehört zu unserem Auftrag, den wir als christliche Gemeinschaft haben. Dem können wir uns nicht entsagen. Wir können nicht einfach sagen, ja gut, ich bin jetzt errettet und es ist schön, dass ich zu Jesus gehöre. Und dann ist aber auch gut. Sondern da, wo der Herr Jesus Christus mich hinstellt, in der Gemeinschaft, habe ich einen Auftrag, wenn ich jetzt ein älterer Bruder, ältere Schwester, älterer Mann, ältere Frau bin, habe ich einen Auftrag für die Jugend. Wir haben einen Auftrag für die Jugend, ihnen zu helfen, ihnen beizustehen. So steht es hier, damit sie die jungen Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben. Wisst ihr, dass das heute mit ein größtes, also mit eins von den größten Problemen darstellt in Ehe überhaupt? Dass Frauen ihre Kinder nicht mehr lieben können, ihre Ehemänner, aber auch Ehemänner ihre Frauen und ihre Kinder nicht mehr lieben können? Dass das gar nicht so einfach ist? Dass es so viele Probleme geben kann in einer Familie, Schwierigkeiten, dass es dazu aber Hilfe braucht. Erfahrene, ältere Kinder Gottes, die nun den jüngeren Kinder Gottes erklären, schau mal, das heißt Liebe. Schau, liebe junge Frau oder lieber junger Mann, das heißt für dich, deine Verantwortung als Mann oder deine Aufgabe als Frau wahrzunehmen. Das ist unser Auftrag, dass wir uns da gegenseitig helfen, dass wir uns da auch beistehen, dass wir dann auch ihnen zeigen, was heißt es, besonnen zu sein, keusch, häuslich, gütig, sich ihren Männern unterzuordnen. Das ist heute nicht populär, sich ihren Männern unterzuordnen. Es ist heute populär, dass es heißt, also wir sind gleichberechtigt. Unterordnung, schrecklich, ne? Hausfrau ist heute kein Begriff mehr, der also als etwas geachtet wird, was gut, was richtig, was schön, was wertvoll ist. Auch der Begriff der Mutter ist einer, der nicht mehr geachtet wird. Die Mutter soll ihre Kinder in die Krippe geben und soll arbeiten. So kriegt sie es von dieser Welt erklärt. Und die ältere Christen sollen helfen, dass die jüngere Christen nicht es genauso wie die Welt machen, sondern dass sie sagen, es ist gut, es ist wertvoll, dass du als Hausfrau, als Mutter dich kümmerst um deinen Haushalt, deine Kinder liebst und sie erziehst und dir Zeit dafür nimmst. Es ist etwas unwahrscheinlich Wichtiges. Und dass der Mann für seine Frau da ist, dass er ihr beisteht, dass er ihr geistlicher Führer und Leiter ist. Dass er sich in der Bibel aus dem Grund auskennt und auch in der Lage ist, seine Frau hier zu begleiten, für sie da zu sein, sie zu stützen, sie zu tragen, sie zu ermutigen, wirklich auch sie zu leiten. Christliche Gemeinschaft. Das alles, das sind so viele Dinge, das kann ich jetzt gar nicht alles so mit ansprechen und darauf eingehen, was hier ja auch dann noch erklärt wird. Dann sind die jungen Männer eben auch da mit dabei, die sollen besonders sein, vernünftig. Nicht, also Dinge sich ausdenken, die gar keinen Sinn für ihr Leben mit dem Herrn Jesus machen, sondern Dinge, die wichtig und gut sind. Und sie solle, so wird dann vom Timotheus selber es auch hier angeführt, ne, in allem mache dich selbst zu einem Vorbild. Er war ja auch noch ein junger Mann, guter Werke. Junge Männer sollen lernen, gute Werke zu tun. Christliche Gemeinschaft. Was ist Gemeinde? Es ist ein Organismus von einzelnen Gliedern, die zueinander gehören und in Beziehung zueinander leben. Die einander brauchen, die miteinander Gemeinschaft haben, die sich austauschen, die nacheinander fragen, wie geht es dir, was hast du für Gebetsanliegen, können wir uns mal treffen, können wir Gemeinschaft haben. So wie es möglich ist, wie es geht, aber dieses miteinander verbunden sein, dass das als etwas wahrgenommen wird, dass es der Herr Jesus Christus so möchte. Und diese Christin Greta hatte da arg zu kämpfen damit. Sie waren das nicht gewohnt aus ihrem alten Leben. Und nun wurde sie durch Gottes Gnade errettet und musste das lernen. Eine christliche Gemeinschaft, Ordnung, Lehre, ein Leben, welches nun auch in der rechten Weise nach Gottes Wille und zu Gottes Ehre auch geführt werden sollte. Nun, ich möchte hier abschließe, ich kann hier nicht mehr arg lange weitermachen, von daher muss ich zum Ende kommen. Aber dieser Dreiklang, den möchte ich euch doch noch mal ganz kurz hier aufs Herz legen. Das muss uns in der Gegenwart auch beschäftigen, in unserem persönlichen Leben. Wie steht es mit meinem Wesen, mit meinem christlichen Wesen? Wie steht es da in meinem eigenen Herzen? Heute Morgen habe ich gelesen, meine Seele dürstet nach Gott. Ne? Psalm, ich glaube 43 ist es oder 42. Wie ein Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so lechzt meine Seele nach dir, oh Gott. Das ist ein christliches Wesen. Und davon bin ich weit entfernt. Wisst ihr, dass ich dieses Lechzen so fortwährend habe, dass ich sagen kann, das ist ja mein Anliegen, die Gemeinschaft mit meinem Herrn. Dass wir das registrieren, wenn wir da noch auf dem Weg sind, wo wir wachsen müssen. Dass wir nicht sagen, oh ja, ich bin ja ganz zufrieden, sondern dass es wächst, dass es vorangeht, das christliche Wesen, die christliche Werke, die christliche Gemeinschaft. Wenn uns das auf dem Herzen liegt, dann werden wir auf jeden Fall auffallen. Eine Gemeinde, die ein christliches Wesen, christliche Gemeinschaft und christliche Werke hat, die wird nicht nur auffallen, sondern die wird vom Herrn gebraucht werden. Die taugt als Kinderstube für ganz viele andere, die der Herr dann auch rettet. Deswegen ist es wichtig, dass es uns auf dem Herzen liegt, dass wir davon erfüllt sind. Möge der Herr uns dabei helfen. Ich möchte am Schluss nun mit uns noch gemeinsam still werden und auch beten. Ach Herr, wir sind keine Menschen von Kreta. Und vielleicht haben wir nicht so einen Prophet, wie die Propheten damals in Kreta da geredet haben, wie wir es in Kapitel 1 vom Titusbrief lesen. Aber doch haben wir unsere eigenen Kämpfe, Nöte und Schwierigkeiten und Probleme. Und wir haben unsere eigene Situation. Herr, wir wollen dich bitten, dass du in unser Herz hineinleuchtest, damit wir sehen können, wo wir stehen. Damit wir erkennen können, wie ähnlich wir dir schon sind oder ob wir überhaupt schon wiedergeboren sind. Bitte hilf uns, Herr. Lass es uns ein Anliegen sein, ein christliches Wesen zu haben, deine Gesinnung, aber auch christliche Werke und eine christliche Gemeinschaft. Gib, dass wir ein Anliegen haben dafür, Herr, gute Werke zu tun, in einer guten Gemeinschaft in deinem Haus zu leben. O Herr, wir legen uns nun in deine Hände und bitte dich auch, gerade für den Weihnachtsmarkt auch, wenn wir dort ein Zeugnis sein wollen, begleite uns, stärke uns, geh du weiter mit uns, aber auch in diese neue Woche. Wir befehlen uns dir an, Herr. Danke dir. Amen.